Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren auf meinsportradio.de. Wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin hier auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und ich begrüße wie immer ganz herzlich an meiner Seite meinen Co-Moderator von Mike Weiß Motorsport, dem YouTube-Kanal, Ole Waschkau. Hallo Ole.
Hallo.
Und natürlich von unserem Partner motorsporttotal.com, formel1.de. Sie präsentieren die Motorsportformate hier auf meinsportradio.de und natürlich auch Starting Grid, der Chefredakteur Christian Nimmervoll.
Hallo Kevin, hallo Ole.
Hallo Christian und natürlich euch alle begrüßen wir auch. Bevor wir loslegen mit unserer Vorschau auf den großen Preis von Spanien, dem Europa-Auftakt in der Formel 1, vielleicht ein paar Hinweise für euch und natürlich auch in eigener Sache. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns bei iTunes abonniert und uns dort eine Rezension hinterlasst. Gerne natürlich 5 Sterne, aber vor allem ein paar Worte. Ja, wir wollen wissen, was gefällt euch nicht, was können wir besser machen, was wollt ihr hier hören? Das soll natürlich auch eine Sendung sein, die ihr irgendwie mitgestalten könnt. Ja, und deswegen wäre es uns wichtig, wenn ihr uns da so ein bisschen Feedback gebt. Gerne bei iTunes, gerne aber auch auf unserer Facebook-Seite. Dort könnt ihr uns suchen, Starting Grid, das Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de oder auch bei Twitter mit dem Hashtag StartingGridMSR @meinsportradio gerne auch. Und wenn ihr immer die aktuellsten Informationen rund um die Formel 1 haben wollt, täglich nachlesen wollt, Live-Ticker, tolle Interviews, Hintergrundberichte, Christian, da ist Formel1.de bzw. motorsporttotal.com die beste Adresse, ne?
Genau. Und vielleicht darf ich bei der Gelegenheit einen Hinweis in eigener Sache loswerden.
Immer.
Nächste Woche zünden wir ein Themen-Special, weil es 15 Jahre her ist, dieser berühmte Funkspruch, let Michael pass for the championship.
Ist das schon 15 Jahre her?
15 Jahre inzwischen. Wir haben gesprochen mit Jean Todt, der damals natürlich unmittelbar beteiligt war, mit Sabine Kehm, sozusagen stellvertretend für Michael Schumacher. Haben auch versucht, mit Rubens Barrichello zu sprechen, der aber sich dazu nicht mehr äußern wollte und meinte, er hätte dazu schon alles gesagt. Aber wird ein sehr, sehr spannendes Special. Freue ich mich schon drauf, wenn wir das veröffentlichen.
Ja, dann schaut da auf jeden Fall nächste Woche rein. Vielleicht können wir doch ein bisschen nächste Woche in der Nachbetrachtung auf Spanien drüber quatschen. Wie wäre das?
Genau, das können wir sehr gern machen.
Dann machen wir das. Aber jederzeit natürlich für die neuesten Informationen rund um den Motorsport, motorsporttotal.com und besonders Formel1.de aufrufen. Dort könnt ihr uns übrigens auch hören, wenn ihr auf mehr geht auf der Seite, wenn ich das gerade mal aufrufe, geht einfach auf dem oberen, ja genau, auf mehr und dann auf Formel 1 Radio und dort könnt ihr natürlich auch im eingebetteten Player diese Sendung hören, natürlich auch auf meinsportradio.de im Archiv. Alle Ausgaben, die wir bislang gemacht haben, könnt ihr nachhören und auch dort darunter kommentieren. Also wir können in Kontakt treten und ich glaube, das ist eine ganz feine Sache und da profitieren wir alle von. Der große Preis von Spanien steht auf dem Programm. Die Formel 1 kommt endlich auf das europäische Festland, wird natürlich wie immer alles so ein bisschen unterbrochen durch den großen Preis von Kanada in ein paar Wochen, aber trotzdem bis zur Sommerpause und ein bisschen darüber hinaus sind wir hier in Europa unterwegs. Ich finde das toll, denn dann sind die Rennen wieder wie gewohnt sonntags um 14 Uhr und das gehört sich einfach so für die Formel 1. Christian, wie wichtig ist der Europa-Auftakt für Teams und Fahrer?
Ich glaube, sehr wichtig, weil wir haben, wenn wir in Starting Grid über die jeweils ersten Rennen, die ersten vier haben wir ja hinter uns gesprochen haben, haben wir immer gesagt, das Bild rundet sich so ein bisschen mehr ab und wird immer klarer, weil wir verschiedene Streckentypen hatten. Und ich würde sagen, zum Abrunden dieses Gesamtbilds wird Barcelona der letzte Nagel sein, den man reinschlägt. Also nach Barcelona sind wir wirklich sehr, sehr schlau, glaube ich, was den möglichen weiteren Saisonverlauf angeht. Natürlich immer in Erwartung der Weiterentwicklung, die in der Formel 1 einfach eine immer größere Rolle spielt, auch während der Saison. Aber auch da gehen wir noch den nächsten Schritt, weil Barcelona ist jetzt einfach die erste Gelegenheit, wo die Teams auch mal richtig größere Updates reinhauen werden. Auch Red Bull ja zum Beispiel, wo wir annähernd ein B-Auto erwarten. Da werden wir mit Sicherheit ein bisschen später drüber sprechen. Also das Bild wird jetzt langsam richtig rund. Und ich glaube, nach Barcelona wissen wir schon relativ genau, wer denn letztendlich die Favoriten sein werden. Ich meine, die ganz großen Überraschungen dürfen wir jetzt natürlich nicht mehr erwarten. Es läuft schon raus auf Ferrari und Mercedes. Aber ich glaube, die Trends zu prognostizieren für den Rest der Saison wird uns ein bisschen einfacher von der Hand gehen nach Barcelona.
Ole, wie wichtig ist der Europa-Auftakt für dich ganz persönlich?
Ja, es ist natürlich die Tatsache, dass die Rennen wieder um 14 Uhr sind, zu der gewohnten Zeit, zu der man das so kennt und nicht immer dann verschoben am Morgen und das ist natürlich auch dann ein gewisser Gradmesser und da beginnt die Saison eigentlich nochmal so richtig, ja. Heutzutage ist der Europa-Auftakt ja tatsächlich zeitlich zwar nicht unbedingt später als früher, aber natürlich, was die Rennen angeht, viel später. Und jetzt geht's quasi so richtig los. Das war quasi jetzt die Einführung, die ersten vier Rennen, glaube ich. Und jetzt geht's dann in die ganz heiße Phase und um den WM-Titel dann letztendlich. Und das finde ich eine gute Sache.
Ja, im Fußball sagt man immer so, nach 10 Spieltagen kann man absehen, wo es in der Saison für den jeweiligen Verein hingeht. In der Formel 1 ist das tatsächlich der Auftakt in Barcelona. Natürlich auch bedingt dadurch, dass die Formel 1 dort vor der Saison getestet hat, Ole. Siehst du das auch so, dass dieser Trend, dass wir wirklich jetzt nach dem Barcelona-Rennen, außer natürlich ist passiert, was unvorhergesehen ist, wie letzte Saison, als sich die beiden Mercedes außer dem Rennen geschossen haben und Max Verstappen gewinnen konnte, sein erster Grand Prix-Sieg für Red Bull Racing, dass das so dieser Trendgeber für den Rest der Saison ist, oder siehst du den vielleicht sogar noch ein bisschen später?
Ja und nein, also so ein bisschen den Trend der Saison, dass es Mercedes gegen Ferrari heißt, das wissen wir ja eigentlich schon und ich denke, das wird auch so bleiben. Außer eins der beiden Teams bricht jetzt total ein im Verlauf der Saison noch, das kann man aber natürlich nicht in Barcelona sagen. Die große Unbekannte ist natürlich Red Bull, die quasi ein neues Auto bringen und da ist natürlich jetzt die Frage, sind die viel besser als vorher oder bleiben die in etwa auf dem Level? Und wenn sie viel besser sind als vorher und quasi an die beiden Top-Teams heranfahren können, dann wird es natürlich nochmal richtig interessant. Ansonsten haben wir den Trend, glaube ich, dann doch schon so ziemlich genau gesehen. Und da wird sich natürlich in den Mittelfeldteams noch ein bisschen was verschieben, denke ich mal, weil die bei den Updates vielleicht ein bisschen unkontrollierter sind, sage ich mal. Aber vorne wird sich, glaube ich, nicht mehr so viel ändern tatsächlich.
Christian, schauen wir mal so ein bisschen auf die Fahrer auch. Wo steht eigentlich die Strecke in Barcelona bei den Fahrern? Also wie gefällt denen die Strecke überhaupt?
Also grundsätzlich ist es eine Strecke, die bei den meisten Fahrern recht gut ankommt, weil die mit dieser langgezogenen Rechtskurve, Kurve 3, die sehr, sehr schnell geht, vor allem mit dieser neuen Generation Autos, durchaus auch fahrerische Herausforderungen birgt. Was ein bisschen beschnitten wurde, inzwischen sind es wahrscheinlich schon 10 Jahre, man nagle mich darauf jetzt bitte nicht fest, ist, dass man im letzten Sektor eine Schikane eingebaut hat, die kommt bei den Fahrern nicht ganz so toll an. Aber ansonsten ist es, glaube ich, eine runde Strecke, die wirklich alles birgt. Deswegen auch immer eine Referenzstrecke, so heißt für die Aerodynamik, weil halt alles drin ist, von ein bisschen langsameren Ecken über viele mittelschnelle Kurven und auch ein, zwei richtig schnelle Ecken. Also da bietet sich relativ rund ein Bild, wie die Aerodynamik der Autos funktioniert. Was natürlich ein bisschen dem Spaßfaktor der Fahrer abträglich ist, ist, dass wahnsinnig viel dort getestet wird. Jetzt durch die Testbeschränkung schon weniger als in den vergangenen Jahren. Aber vor allem die Fahrer, die schon länger dabei sind, kennen die Strecke halt in- und auswendig. Und das hilft wahrscheinlich nicht dabei, wahnsinnig viel Spaß zu haben, weil jedes Kleinkind, das super auf Spaghetti steht, wird irgendwann auch mal von Spaghetti die Nase voll haben, wenn es sie jeden Tag gibt. Und ich glaube, so ähnlich ist es mit der Strecke in Barcelona. Aber prinzipiell, glaube ich, eine sehr anspruchsvolle Strecke für Auto wie auch für Fahrer. Spielen auch Faktoren rein wie Wind, ganz einfach, weil hast du auf der langen Geraden Gegenwind, macht es einen riesen Unterschied zu hast du Rückenwind, auch was die Bremspunkte und so weiter angeht, was die aerodynamische Einstellung angeht. Also eine sehr runde Strecke, mit die alles hat irgendwie, die für die Fahrer eine Herausforderung ist und ich glaube, da werden sich auch die meisten Fahrer drauf freuen. Und vor allem, was zur Freude der Fahrer vielleicht auch noch beiträgt, sollte man vielleicht auch mal kurz erwähnen, in Barcelona in Europa ist zum ersten Mal das Motorhome-Hospitality-Setup, so wie es während der Europasaison komplett sein wird, wo die Teams ihre eigenen Burgen mit den eigenen Fahrerräumen und so weiter mitbringen. Das trägt zum Wohlbefinden aller Teammitglieder wahrscheinlich auch ein bisschen bei.
Ja, wunderbar. Dann gibt's vielleicht auch bald wieder Berichte aus der Red Bull Energy Station.
Genau.
Ole, welchen Fahrer siehst du eventuell an diesem Wochenende ganz besonders motiviert für diesen Europa-Auftakt?
Das ist natürlich eine schwierige Frage, besser gesagt. Situation auch für die Fahrer vor allem. Vor allem natürlich vielleicht für Lewis Hamilton, der ja doch im letzten Rennen ein bisschen hat federn lassen müssen. Ja, und der muss natürlich jetzt was zeigen, gerade auch gegen seinen Teamkollegen und gegen Sebastian Vettel, damit er da den Anschluss nicht verliert, obwohl der Punkterückstand natürlich noch nicht so groß ist, das ist klar. Aber ja, Lewis Hamilton wird, glaube ich, hier bis unter die Zehenspitzen motiviert sein. Und mein Tipp geht auch auf Kimi Räikkönen, denn dem hat Barcelona eigentlich immer ganz gut gelegen, so wie dem Ferrari auch. Und Ja, mich würde nicht wundern, wenn Kimi Räikkönen hier wieder eine gute Leistung zeigt.
Das gebe ich gerne mal an dich weiter, Christian. Diese Frage nach den Fahrern, erstmal ganz, ganz individuell, unabhängig natürlich von dem, was die Autos leisten können. Welche siehst du da auch noch im Fokus in Barcelona? Und siehst du Kimi Räikkönen auch in der Position, wieder etwas weiter vorne mitzufahren?
Ja, du, das sehe ich ganz ähnlich wie der Ole im Grunde genommen. Ich glaube auch, dass sich bei Mercedes intern das Verhältnis im Vergleich zu Sochi ein bisschen auf das erwartete Normalniveau einpendeln wird, weil das haben wir ja schon besprochen, weil ich glaube, dass Valtteri Bottas auf diesen klassischen Stop-and-Go-Strecken wie Sochi, wie Montreal einfach traditionell immer extrem gut funktioniert hat. Ich glaube, dass das sollte eine Chance für Lewis Hamilton sein, das wieder ein bisschen richtig zu stellen am kommenden Wochenende. Ich glaube auch, dass Kimi Räikkönen tatsächlich relativ stark sein wird im Vergleich zu Sebastian Vettel, weil der wiederum mag die schnellen Kurven und davon gibt's in Barcelona ein paar. Also ich kann mich im Grunde genommen dem vom Ole nur anschließen, um es kurz zu machen.
Die Reifen, da müssen wir nochmal kurz drüber sprechen, Christian. Wir haben in Barcelona die härtere Variante, und zwar die orangen harten Reifen, die weißen Medium-Reifen und die gelben Soft-Reifen. Im Nachhinein, klar, das wurde jetzt schon vor der Saison so festgelegt, dass in Barcelona mit dieser Reifenmischung gefahren wird. Ist aber natürlich für die Strategie dann ziemlich interessant, denn normalerweise sind wir jetzt fast überall diese ultrasoften Reifen gewöhnt. Hätte ich jetzt eigentlich gedacht, bringen wir auch jetzt in Barcelona mit, weil die auch damit getestet haben.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass die Reifen, und Daniel Ricciardo hat das ja auch schon so ein bisschen angedeutet letzte Woche, die Reifenauswahl für Barcelona eigentlich viel zu hart ist. Aber Pirelli wollte vor Saisonbeginn einfach auf der sicheren Seite sein mit der Auswahl für die ersten Rennen. Und ich glaube, dem ist geschuldet, dass wir jetzt tatsächlich mit den drei härtesten Reifen fahren. Weil eigentlich, und da liegst du völlig richtig, wird es wahrscheinlich auf Basis der Erkenntnisse, die wir aus den ersten vier Rennen mitgenommen haben, durchaus auch zumindest den Supersoft vertragen. Der Ultrasoft bin ich mir nicht ganz sicher, eben wegen dieser langen Rechtskurve, Kurve 3, die wir angesprochen haben im ersten Sektor, da wird das linke Vorderrad extrem stark belastet. Das wäre für einen Ultrasoft vielleicht ein Problem gewesen, der Supersoft wäre, glaube ich, ohne weiteres gegangen. Heißt im Grunde genommen, die Reifen sind einerseits ja ein Thema, weil es eben so hart ist. Andererseits glaube ich nicht, dass es ein Thema sein wird am Wochenende selbst, weil der Abbau der Reifen sich voraussichtlich, wir werden vielleicht überrascht, aber voraussichtlich in Grenzen halten wird. Und ich glaube auch, dass der Hardreifen, also der härteste, den Pirelli jetzt mitbringt, kaum gefahren werden wird. Ich kann mir vorstellen, dass der im freien Training ein bisschen ausprobiert wird, aber fürs Qualifying wird sowieso der weichste der drei Reifen dann mit Sicherheit genommen werden. Und im Rennen glaube ich auch, dass sich bei den beiden weicheren von den dreien abspielen wird.
Wenn wir mal aufs Wetter gucken, 22 Grad im Schnitt, Sonne ein bisschen wolkig vielleicht, also da können wir eigentlich nicht viel erwarten. Wie viele Stops erwartest du, Christian?
Oh, das ist jetzt eine schwierige Prognose. Vom Gefühl her, weil Pirelli so hart geht, gehe ich fast von einem Einstopprennen aus. Vielleicht wird der ein oder andere zwei Stops. Aber das, was in Barcelona, wenn wir uns zurückerinnern, 10 Jahre und mehr zurück, dann war es ja teilweise ein Rennen, wo du 3 Stops von vornherein schon geplant hast. Also das halte ich für völlig ausgeschlossen. Ich glaube, es wird sich zwischen 1 und 2 Stops abspielen mit starker Tendenz zu einem Stopp.
Ole, Pirelli selber sagt, man erwartet bei der diesjährigen Ausgabe, und das könnt ihr im Vorbericht auf formel1.de, motorsporttotal.com auch nachlesen, mehr als einen Stopp für wahrscheinlich, weil Verschleiß und Abbau traditionell hoch sind. Aber bei diesen Pirelli-Reifen dieses Jahr müssen wir wirklich fast davon ausgehen, dass es doch irgendwie eine Einstopp-Strategie gibt, oder?
Ja, ich würde fast sogar sagen Nullstopp-Strategie, wenn das gehen würde. Aber man hat ja bei den Tests gesehen, wie lang die in Barcelona mit diesen Reifen gefahren sind. Vor allem auch mit dem Ultrasoft zum Beispiel, der ja letztes Jahr bei den Tests hielt ja gerade mal eine halbe Runde gefühlt. Und jetzt sind sie da irgendwie eine halbe Renndistanz gefühlt mitgefahren. Ja, deswegen glaube ich ganz klar Einstopprennen. Vielleicht möchte natürlich der eine oder andere irgendwie taktieren und sich vielleicht aus dem Verkehr ziehen oder halt mit frischeren Reifen neu eingreifen. Aber ich würde sagen, wirklich Einstopprennen. Also alles andere würde mich tatsächlich überraschen. Tatsächlich, ja. Doch.
Ja. Es werden wahrscheinlich wieder einige Teams auf 2 Stops gehen, in der Hoffnung, dann wahrscheinlich im Mittelfeld irgendwie zu punkten. Aber ich glaube, die Top-Teams werden da bei einem Stopp bleiben. Wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir weiter über den großen Preis von Spanien auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya. Und dann sprechen wir über die Entwicklung, und zwar vom Test hin zum Rennen. Denn vor der Saison wurde dort getestet, jetzt gibt es dort das Rennen. Wir wollen mal ein bisschen schauen, welche Teams sich wie entwickelt haben und was man auch erwarten kann. Updates wird noch ein Thema sein, denn es kommen einige Updates auf die Autos und auf uns natürlich zu. Also es lohnt sich dran zu bleiben hier in der Vorberichterstattung auf den großen Preis der Formel 1 in Spanien hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Tim Collins von EuroBaseballTV.com kommentiert alle Spiele der Hard Disciples live.
Thomas with a bouncer up the middle into center field, base hit. Steinlein coming around third. He is safe. He got under the tag.
Baseball live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App. Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Wir schauen voraus auf den großen Preis von Spanien, der an diesem Wochenende in der Nähe von Barcelona stattfindet. Und wir sprechen drüber. Mein Name ist Kevin Scheuren und ich begrüße ganz herzlich nach wie vor Ole Waschkau und den Chefredakteur von unserem Partner motorsporttotal.com, formel1.de, Christian Nimmervoll. In diesem Abschnitt sprechen wir über die Entwicklung vom Test zum Rennen, denn vor der Saison wurde auf dem Circuit de Catalunya in Barcelona getestet, und zwar für die neue Formel 1 Saison, und jetzt kommen sie wieder zum Europa-Auftakt. Und welches Team hat sich da eigentlich hervorgetan in den letzten Rennen, in der ganzen Entwicklung, Christian? Wer ist von der Entwicklung her das beste Team?
Also ganz klar fällt einem da zuallererst natürlich Ferrari ein, weil wenn wir uns zurückerinnern an 2016, war es bei den Wintertests ganz ähnlich, dass Ferrari schon da, wenn ich mich richtig erinnere, ich meine auch die Testbestzeit in Barcelona gefahren hat, da bin ich mir aber nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall haben die in Summe den stärksten Eindruck hinterlassen, konnten das aber dann bei den ersten vier Rennen nicht zu 100% replizieren. Das ist dieses Jahr anders, die waren bei den Tests auch schnell, genau wie 2016, konnten es dann aber auch in den ersten Rennen umsetzen. Mercedes ist ein bisschen einen anderen Weg gegangen oder eigentlich den gleichen Weg gegangen wie die letzten Jahre, das heißt, die haben bei den Tests die Hosen nicht runtergelassen, aber die konnten dann bei den ersten Rennen nicht mehr ganz so zulegen, wie das Ferrari konnte. Und letztendlich haben wir dadurch jetzt ein sehr, sehr ausgeglichenes Kräfteverhältnis an der Spitze, was uns diesen extrem spannenden WM-Zweikampf an der Spitze besorgt, in den ja auch Valtteri Bottas einzugreifen scheint. Kimi Räikkönen, da müssen wir mal abwarten, die nächsten Rennen, wie die verlaufen. Aber ganz eindeutig hat sich da Ferrari sehr, sehr gut gemacht. Ich glaube, auch wenn wir ein bisschen weiter nach hinten gucken, in Richtung Mittelfeld, dass Toro Rosso den ersten ganz guten Eindruck von den Tests bestätigt hat und Williams, aber das würde ich jetzt nicht als die ganz große Überraschung werten, bei den Tests mutmaßlich eine Spur leichter unterwegs war als die anderen, weil die waren da ein bisschen näher dran, als sie dann bei den ersten vier Rennen waren. Das hat aber, glaube ich, nicht zwangsläufig mit einer verlangsamten Entwicklungsgeschwindigkeit zu tun, sondern Williams war bei den Tests halt öfter mal ein bisschen näher dran, als es dann im Rennen war. Also da hat sich so ein bisschen was verschoben im Vergleich zu den Tests, aber wie wir im Winter schon gesagt haben, Tests muss man halt immer mit ein bisschen Vorsicht genießen. Ich glaube, richtig spannend wird es dieses Wochenende zu sehen, wer ist denn jetzt tatsächlich vorn, weil der große Unterschied zu den ersten vier Rennen ist der, dass die Teams jetzt an eine Strecke kommen, wo sie mit diesen Autos schon gefahren sind und dementsprechend auch Erfahrungswerte haben, was Setup angeht, was das Handling der Reifen angeht und so weiter. Das heißt, das könnte theoretisch ein Vorteil sein für Red Bull und ein bisschen auch für Mercedes im Vergleich zu Ferrari, weil die tun sich ja noch ein bisschen schwerer als Ferrari damit, dieses berühmte Setup-Fenster zu treffen. Und da, wenn du auf der Strecke schon gewisse Erfahrungswerte hast, an denen du dich orientieren kannst, kann das durchaus ein Vorteil sein am kommenden Wochenende.
Ole, natürlich, bei den Top-Teams ist es ganz klar Ferrari. Im Mittelfeld hat Christian gerade Toro Rosso angesprochen. Bin ich auch voll bei ihm, muss ich sagen. Also die haben mich auch in den Tests schon positiv überrascht, haben das auch, finde ich, gut bestätigt. Da liegt es dann manchmal auch so ein bisschen an individuellen Problemen. Carlos Sainz, Daniel Kiat haben ja immer auch mal so ein paar Böcke drin. Siehst du im Mittelfeld sonst noch ein Team, was sich da richtig gut entwickelt hat?
Zunächst muss man natürlich sagen, dass Toro Rosso bei den Tests natürlich überhaupt nicht gut war. Also sie waren ja sehr unzuverlässig und sehr langsam und von daher ist das schon eine deutliche Entwicklung nach oben tatsächlich. Würde ich auch nennen. Ich würde vielleicht noch zum Teil Renault nennen, also zu 50%, also Nico Hülkenberg, die doch sehr gut sind, die bei den Tests auch so ein bisschen wischiwaschi waren. Und vielleicht auch noch Haas in gewisser Weise, die natürlich nicht unbedingt konstant sind, aber die doch schon gute Leistung gezeigt haben dieses Jahr, beide Fahrer auch. Und das bei den Tests auch nicht so wirklich ganz der Fall war und nicht ganz abzusehen war. Ich würde gerne McLaren Honda sagen, aber das mache ich nicht.
Da kommen wir gleich noch zu.
Wie immer bei Starting Grid müssen wir über McLaren Honda sprechen.
Ja, klar. Ein Team, was du ganz angesprochen hast, Christian, das würde ich gerne nochmal an dich zurückgeben, Haas. Die zweite Saison von Haas, aktuell muss man einfach sagen, beide Fahrer eigentlich relativ gut für ihre Verhältnisse. Auch da ist es dann manchmal so ein bisschen das Problem, dass das Auto nicht immer will. Wo siehst du Haas jetzt zum Europaauftakt?
Ich sehe den Saisonverlauf bei Haas ganz ähnlich, wie der 2016 war, weil die haben es geschafft, wieder relativ schnell aus der Box rauszukommen, sozusagen beim ersten Rennen, haben auch das ein oder andere ganz gute Resultat mitgenommen und waren wochenendweise teilweise sehr konkurrenzfähig, dann teilweise hatten sie wieder Schwierigkeiten. Wir haben ja auch dieses Problem mit den Bremsen, wo die hin und her wechseln zwischen Brembo und Carbon Industry. Aber Haas entwickelt sich für mich ganz ähnlich wie im letzten Jahr. Ich glaube, wo sich Haas schwer tun wird, ist der weitere Verlauf der Saison, ganz einfach, weil sie nicht mit Mitteln ausgestattet sind, wie Renault zum Beispiel als Werksteam, was die Weiterentwicklung angeht. Da bäckt dann Haas doch ein bisschen kleinere Brötchen. Und ich glaube im Übrigen, dass das auch das sein wird, wo sich am ehesten was verschieben kann. Also sprich, in diesem Mittelfeld, das ja extrem dicht beisammen liegt, die liegen ja alle innerhalb von ein paar Zehnteln. Und wer es da schafft, einen Sprung zu machen, der kann natürlich gleich, was die Position angeht, relativ weit nach vorne kommen. Und da sehe ich tatsächlich, was der Ole gerade schon angesprochen hat, McLaren als das Team, das das höchste Potenzial nach oben hat, weil sowohl Honda, wenn die nur ein bisschen was besser auf die Reihe kriegen mit dem Motor, tut sich da gleich einiges. Und McLaren als Team war in der Vergangenheit noch vor dem Honda-Motor, als die mit Mercedes-Motor gefahren sind, traditionell eigentlich das Team, das bei der Weiterentwicklung fast am besten unterwegs war während der Saison. Also ich glaube, von McLaren können wir durchaus einen Sprung erwarten. Ob das jetzt schon in Barcelona passiert oder erst ein bisschen später, das müssen wir abwarten. Renault hat einfach auch von den Ressourcen her die Möglichkeiten, größere Sprünge zu machen, als das vielleicht ein Team wie Haas hat oder auch Sauber oder in der Region. Und wir dürfen auch nicht vergessen, Williams, glaube ich, muss damit zufrieden sein, an der Spitze des Mittelfelds zu bleiben, weil die Lücke zu schließen zu Red Bull und den drei Top-Teams, das halte ich für eine Illusion. Aber wenn die es schaffen, und dazu sind sie theoretisch gut ausgestattet mit ihrer Fabrik in Grove und auch von Personal und Finanzen und so weiter, dann muss es deren Ambition ganz klar sein, diesen Platz an der Spitze des Mittelfeldes zu verteidigen.
Ist es dafür nicht nur ein bisschen zu kühl in Barcelona? Ich finde, der Williams ist so ein Auto, der funktioniert am besten, wenn es wirklich heiß ist. Nach wie vor.
Oh, kann sein, um ehrlich zu sein, das habe ich jetzt gar nicht so im Kopf und gar nicht so ideal beobachtet. Aber Williams hat ein bisschen Vorsprung gehabt, einfach auf die anderen. Das muss man, oder Williams mit Felipe Massa.
Ja, wollte gerade sagen.
Ich glaube, also, Lance Stroll muss man da jetzt vielleicht aus der Rechnung abziehen. Ja. Das wird natürlich auch, was Williams angeht, das große Thema sein. Fängt auch Lance Stroll irgendwann mal an zu punkten und regelmäßig in die Top Ten zu fahren, was eigentlich das Auto ja ganz klar zulässt. Und auch für Lance Stroll ist natürlich Barcelona die erste wirkliche Bewährungsprobe, weil die Strecke kennt er. Also da gibt's jetzt keine großartigen Ausreden mehr. Die kennt er aus den Nachwuchsrennserien, die kennt er von den Tests ganz hervorragend. Der muss jetzt auch mal abliefern.
Na gut, Ole, dann sprechen wir halt über McLaren Honda. Ja. kommen wir nicht dran vorbei. Christian sagt, die entwickeln sich gut. Stimmt ja auch. Hat man ja in der letzten Saison auch gesehen. Da kam bis zum Ende der Saison zumindest mal etwas nach. Ich glaube, gerade Fernando Alonso hofft, dass diese Entwicklung schnell einsetzt. Denn es ist ja erstmal sein letztes Formel-1-Rennen bis zum großen Preis in Kanada. Denn danach kommt ja dann das Indy 500 für ihn. Beim letzten Rennen in Russland war das ja eine ziemlich bittere Geschichte. Bist du auch so positiv eingestellt, was McLaren jetzt für Barcelona eingeht?
Und für naja, die Entwicklung? Viel negativer eingestellt kann man ja nicht sein. Also man kann ja
genau das eigentlich. Da, nur wenn ich vielleicht kurz einen Zwischensatz einschieben darf, positiv betrachten muss man da ein bisschen relativ sehen. Ich glaube einfach, dass es nur nach oben gehen kann. So war das gemeint.
Ja, okay. Ja, eigentlich schlimm, dass so ein Team, dass man das so sagen muss. Also nach wie vor bleibt das für mich echt.
Das stimmt, aber sie wollen ja jetzt tatsächlich wohl bei Honda bleiben, auch im nächsten Jahr. Ich glaube, das ist an sich eine ganz gute Sache, da den langen Atem zu haben. Ja, es kann nur besser werden für McLaren Honda. Natürlich, vielleicht ist hier Spanien vielleicht so ein erster Gradmesser dafür, dass sie es jetzt vielleicht langsam in den Griff kriegen könnten, sagen wir mal so. Denn Stoffel van Dorn ist ja immerhin in Russland ins Ziel gekommen. Ja, zwar irgendwie nur 4 Sekunden vor Markus Eriksson, aber okay.
Deswegen, können wir da irgendwie vielleicht Applaus einspielen an der Stelle?
Das wär klasse, ja. Das wäre klasse. Vielleicht schafft es ja auch Fernando Alonso mal irgendwie ins Ziel zu kommen. Also die Strecke kennt er ja auch und es Das ist ja in Spanien und da ist er natürlich besonders motiviert auch. Fernando Alonso ist auch besonders motiviert, glaube ich, im Rahmen seiner Möglichkeiten. Also vielleicht können sie da irgendwie ein bisschen was machen. Und das Gute für McLaren-Honda ist, die Saison geht noch ein bisschen. Und im letzten Jahr hat man es ja auch gesehen. Da hat man es ja dann im Verlauf der Saison in den Griff bekommen. Und da hat man auch ganz gute Resultate erzielen können. Ich denke, dass das in diesem Jahr ähnlich sein wird. Das Potenzial ist ja da. Und vielleicht geht es jetzt aufwärts, auch nachdem ja der Deal mit Sauber angekündigt worden ist. Also vielleicht greift da langsam das eine Zahnrad in das andere. Ich hoffe es zumindest für McLaren Honda.
Ich glaube, Fernando Alonso, wenn er ins Ziel kommt, wird er süffisant jubeln, als ob er gewonnen hätte.
Ja, dann stellt er sich wieder aufs Podium, so wie damals in Brasilien.
Ja, genau. Red Bull Racing, auch noch so ein Team, was sich in der Entwicklung vom Test bis zum Rennen irgendwie so ein bisschen, ich möchte nicht sagen, schlecht präsentiert hat, aber für das, was sie sich, glaube ich, vor der Saison vorgenommen haben, Christian, ist es natürlich nicht das, was man sich da erhofft, was sich Dr. Marco erhofft, was sich Christian Horner erhofft. Wo ist Red Bull beim Europa-Auftakt? Was hast du im Gefühl?
Also momentan sind sie ganz klar die Nummer 3 hinter Mercedes und Ferrari und relativ komfortabel auch, das muss man auch dazu sagen, vor Williams. Ich glaube, dass Red Bull in Barcelona tendenziell ein bisschen besser aussehen müsste, vielleicht auch besser bei den Rennen danach. Ganz einfach wegen des einen Faktors, den ich vorhin schon angesprochen hatte. Die tun sich nach wie vor wahnsinnig schwer damit, dieses schmale, bei diesem Auto extrem schmale Setup-Fenster zu treffen. Und in Barcelona haben sie eben diese Anhaltspunkte schon, wo sie hingehen müssen. Das heißt, es kann denen in Barcelona helfen. Was denen wahrscheinlich auch hilft, ist die Charakteristik der Strecke. Das war immer so ein bisschen Red Bull-Terrain, ob diese Lektion noch anwendbar ist dieses Jahr, steht auf einem anderen Blatt Papier, weil ich glaube nicht, dass der Red Bull das aerodynamisch beste Auto im Feld ist momentan. Ich glaube aber, dass er aerodynamisch näher dran ist als an Mercedes und Ferrari, als er das auf Motoren und Antriebsseite und mechanischer Seite ist momentan. Die große Frage wird sein, dieses berühmte B-Auto von Red Bull, wo wir letztendlich natürlich nicht genau wissen, was an dem alles neu ist, wie viel bringt die das tatsächlich entwicklungsmäßig voran? Also wie nahe kommen die an Mercedes und Ferrari, was den tatsächlichen Speed des Autos angeht? Weil ich glaube, wie gesagt, Red Bull wird einfach von der Streckencharakteristik in Barcelona, von diesem Setup-Fenster her, von Haus aus einen kleinen Vorteil haben, der danach wieder vielleicht ein bisschen erlöscht. Aber ich glaube, dass das Wichtige wird sein, dass die tatsächlich einen richtigen Entwicklungsschritt machen und dass sie vielleicht mit diesen Neuentwicklungen es auch hinkriegen, dass dieses Setup-Fenster ein bisschen breiter wird, um näher ranzukommen. Was für mich die ganz große Überraschung wäre, wenn Red Bull tatsächlich schon auf Augenhöhe mit Mercedes und Ferrari sein würde, weil dazu müsste einfach bei Ferrari und Mercedes überhaupt gar nichts passieren und das kann ich mir nicht vorstellen. Also alle sprechen natürlich über dieses große B-Update von Red Bull, weil die natürlich den meisten Nachholbedarf haben, aber die anderen stehen natürlich nicht still. Also Mercedes und Ferrari bringen genauso Updates zu diesem Rennen und letztendlich geht es dann darum, wer macht mit den Updates denn den besseren Wurf. Das kann bei Red Bull gut funktionieren, weil wir wissen, dass Adrian Newey sich schon beginnt mit dem Freitag in Melbourne richtig reingeklemmt hat in dieses Projekt und Tag und Nacht in Milton Keynes gearbeitet hat in diesem Update. Also es kann schon vorangehen, wie viel es letztendlich bringt. So ein Update muss auch, selbst wenn es im Windkanal funktioniert, erst auch mal auf der Strecke funktionieren. Also da spielen schon noch viele Fragezeichen mit. Aber wir sind gespannt. Ich glaube, auf eine Aussage nagel ich mich jetzt selbst mal fest. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Red Bull einen groß genug Sprung, hervorragendes Deutsch, oder? machen wird, um tatsächlich in den WM-Kampf nochmal einzugreifen. Weil dafür bräuchte es eigentlich, dass die an Mercedes und Ferrari relativ schnell vorbeiziehen. Und das kann ich mir wiederum gar nicht vorstellen, weil dafür war einfach der Rückstand zu groß.
Du hast aber damit schon die perfekte Überleitung gegeben zu dem Thema, worüber wir im nächsten Segment sprechen werden, nämlich Updates und die Auswirkungen, die sich daraus ergeben könnten. Aber vorab möchte ich euch darauf hinweisen, dass wir am kommenden Samstag Live-Sport bei uns im Programm haben, denn dann überträgt meinsportradio.de das Finale der Rugby-Bundesliga der Frauen. Ab 14.30 Uhr bringt euch Andreas Thies das Spiel zwischen dem Vorrundenersten SC Neuenheim und dem zweitplatzierten ASV Köln auf die Ohren. Und wenn ich genug von Live-Sport bekommen kann, ja, dann haben wir zwei Spieler aus der Baseball-Bundesliga noch für euch. Der Doppelspieltag zwischen den München H-Disciples und den Mannheim Tornadoes, den gibt es mit Tim Collins am Freitag ab 18 Uhr sowie am Samstag ab 13 Uhr bei uns live im Programm. Natürlich auch über die App im Evan-Stream für euch zu hören. Und nach einer kurzen Pause geht es dann weiter mit der Vorberichterstattung auf den großen Preis von Spanien in der Formel 1. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/meinsportradio.
Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name immer noch Kevin Scheuren und an meiner Seite Ole Waschkau und Christian Nimmervoll, der Chefredakteur unseres Partners motorsporttotal.com, formel1.de, wo ihr immer die aktuellsten Nachrichten rund um den Motorsport, motorsporttotal.com und natürlich die Formel 1, formel1.de bekommt, auch täglich im Live-Ticker. Und das ist eigentlich eine ganz tolle Sache, Christian, da möchte ich ganz kurz drauf eingehen. Deine Redakteure sind ja wirklich immer auf Zack, was diesen Live-Ticker angeht. Und da kriegt man ja wirklich jeden Tag alles zu Formel 1.
Ja, genau. Also wir haben versucht, mit diesem Live-Ticket, den betreiben wir inzwischen seit, ich glaube, 2 Jahren, ich weiß gar nicht mehr genau, ursprünglich mal mit der Idee, dass wir alles abbilden, was da in den sozialen Medien passiert, weil ich glaube, der ein oder andere User tut sich ein bisschen schwer, alle möglichen Kanäle zu verfolgen und alles mitzukriegen, was sich in Social Media so abspielt. Inzwischen sind wir dazu übergegangen, den Ticker ein bisschen stärker in den News-Ticker zu trimmen, also einfach, dass du die kurze, schnelle Information wirklich möglichst sofort im Live-Ticker konsumieren kannst, und wenn es dann ein bisschen ausführlicher wird, gibt es in den regulären News, sage ich jetzt mal, die ausführlicheren Infos mit allen Zitaten dazu. Das ist das Konzept dieses Tickers. Den machen wir tatsächlich an jedem Tag, mit der Ausnahme der Wintermonate, wo halt tatsächlich extrem wenig passiert. Am interessantesten ist er mit Sicherheit aufs Rennwochenende verteilt, weil du alle Informationen, alles, was nach den Sessions gesagt wird, in diesem Live-Ticker sehr, sehr schnell aufgetischt bekommst, und das geht dann auch ein bisschen schneller, als wird man auf die ausführlichen News und Analysen warten. Funktioniert auch extrem gut. Also ich glaube, ist für alle ein Gewinn, für uns und für die Leser.
Ganz genau. Und jetzt habe ich die perfekte Überleitung zum Thema Updates geschaffen. Denn man muss so einen Live-Ticker natürlich immer updaten, ja, damit man immer da aktuell bleibt. Und die Formel-1-Teams updaten auch. Und zwar meistens Richtung Europa-Auftakt, spätestens aber in Kanada gibt es ja die großen Updates. Und danach wissen wir dann, wo es lang geht. Ole, Red Bull Racing, wir haben es kurz angesprochen, ein B-Auto soll in der Mache sein. Der soll dann auch nicht mehr RB13 heißen, sondern RB14, und das könnt ihr auch auf formel1.de nachlesen. Erstens an sich die Frage, erwartest du wirklich ein komplett neues Auto von Red Bull? Und was glaubst du, könnte sich dann daraus entwickeln für dieses Team?
Ja, also ich kann es mir fast nicht vorstellen, dass das Auto komplett anders aussieht. Also ich denke schon, dass man die Grundlage da genommen hat und das vielleicht ummodelliert hat. Die Tatsache, dass man munkelt, dass es ein RB14 und nicht ein RB13B wird, ist ja schon eigentlich eine Tatsache, die bemerkenswert ist, weil das kennt man ja so gar nicht mehr, dass die Teams während der Saison ein komplett neues Auto bringen. Klar, sie bringen Updates, und Force India macht das auch gerne, dass sie eine B-Version bringen, die dann wesentlich erfolgreicher ist als die normale Version. Aber dass ein komplett neues Auto da irgendwie mit einem komplett neuen Namen da dann um den Kurs fährt, das ist was ganz Neues. Da ich lasse mich einfach überraschen, wie das Auto dann aussehen wird und vor allem, wie es dann funktionieren wird. Und dann ist es natürlich eigentlich eine Haupt- oder Top-Frage. Ich glaube, entweder bleiben sie in etwa da, wo sie sind, oder sie fahren halt wirklich vorne mit, also wirklich vorne mit. Aber, und das ist das Ding, der Knackpunkt ist nicht nur das Auto, sondern der Knackpunkt ist auch Renault, also der Motor, der ja doch noch ein bisschen Rückstand hat auf Mercedes und Ferrari. Und ich glaube, solange da das Upgrade nicht kommt, werden sie, glaube ich, auch mit einem neuen Auto, was wesentlich verbessert ist, nicht wirklich da vorne reinfahren können. Und vielleicht wird es zum Ende der Saison so sein, dass Red Bull wieder irgendwie oben mitfahren kann. Aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie so ein gutes Auto gebaut haben, dass sie jetzt da vorne mit dabei sind und da mit Mercedes und Ferrari um den Sieg fahren. Das glaube ich einfach nicht.
Sehr schöner Punkt. Renault, der Knackpunkt Renault. Christian, erstens die Frage an dich, was würde das eigentlich bedeuten für einen wie Adrian Newey, wenn er sich eingestehen muss, dass sein erstes Design gefloppt ist? Also gehen wir mal davon aus, sie bringen jetzt wirklich ein starkes Design-Update und plötzlich ist es aerodynamisch das geilste Auto im Feld. Kann ja durchaus sein, bei dem weiß man ja nie. Aber trotzdem muss er sich dann ja irgendwie auch die Kritik gefallen lassen, mit der ersten, in Anführungsstrichen, Karre hat es nicht geklappt. Jetzt musst du ein Update bringen, das kommt allerdings auch relativ spät, deswegen ist die WM eigentlich so gut wie gelaufen. Dann haben wir noch das Problem mit Renault, wie Ole das schon gesagt hat. So ein Auto ist natürlich aerodynamisch toll, aber wenn der Motor nicht stimmt und wenn die Leistung nicht stimmt, dann bringt dir wahrscheinlich die beste Aerodynamik nichts. Ja, diese beiden Faktoren für Red Bull, die machen das wahrscheinlich so schwer, ne?
Ja, ganz richtig. Also ich glaube, das ist auf einem weniger dramatischen Level eine ähnliche Situation wie bei McLaren, wo es uns natürlich sehr schwer fällt einzuschätzen, wie gut ist dieses Auto wirklich auf der Nicht-Antriebsseite, also was die Aerodynamik und so weiter angeht. Fernando Alonso ist ja relativ zuversichtlich, dass das irgendwo auf Level Red Bull mindestens wäre, wenn man da einen Mercedes-Motor drinstecken hätte. Und ich glaube, ganz ähnlich ist es bei Red Bull, dass es einfach die Aerodynamik momentan nicht das ist, was wir vor allem von Adrian Newey erwartet hätten. Aber wenn jetzt der Sprung kommt und das gelingt, dann ist, glaube ich, alles sehr, sehr schnell vergeben und vergessen wieder. Da bin ich mir ziemlich sicher. Allerdings hast du einen Punkt richtig angesprochen und mir klingt da auch ein Satz von meinem Interview mit Dr. Marco Anfang April noch im Ohr, der gesagt hat, Adrian Newey weiß, es geht um seine Reputation. Weil ich glaube, wenn der erste Wurf nicht gelungen ist und auch dieser zweite Wurf, der jetzt kommen soll, auch nicht die Erwartungen erfüllen kann, die man daran stellt, dann glaube ich tatsächlich, dass ein bisschen Umdenken einsetzen muss, weil früher ist es immer neues Reglement, Adrian Newey's Autos sind top. Also es war fast schon ein Gesetz in der Formel 1 und ich glaube an diesem Gesetz, das Fundament dieses Gesetzes bröckelt momentan so ein bisschen und da ist tatsächlich Barcelona ein richtiger Test dafür jetzt.
Ein weiteres Team, was Updates bringen wird, ist Renault, das Werksteam, ironischerweise. Da ist es aber auch wirklich auf die Aerodynamik bezogen, Christian. Glaubst du, dass Renault, die ja auch schon in Sochi ein Update gebracht haben, was Nico Hülkenberg wirklich geholfen hat, muss man sagen. Leistungstechnisch war da einiges mehr drin. Jetzt kommen noch ein paar Aerodynamik-Updates. Wird das wieder einen größeren Schritt für Nico Hülkenberg hin zu einer besseren Mittelfeldposition bedeuten können?
Ich glaube, die ganz großen Schritte dürfen wir von Renault nicht erwarten, weil so wie ich die Aussagen der Renault-Verantwortlichen interpretiere, ist es tatsächlich so, dass der größere Teil des Updates schon in Sochi gebracht wurde und jetzt nochmal ein bisschen nachgelegt wird, feingetuned wird. Also das ist für ein Werksteam eigentlich ein normaler Update-Verlauf, dass da zu fast jedem Rennen was kommt und so interpretiere ich Barcelona, wo die ja eigentlich gar nicht vorhatten, nochmal was zu bringen. Was bei Renault der große Knackpunkt sein wird, ist, das Auto funktioniert im Rahmen der Erwartungen im Qualifying eigentlich schon ganz gut. Also da fährt Nico Hülkenberg ja auch im Top-10-Bereich ganz gut mit momentan. Sehr viel weiter nach vorn wird es für Renault dieses Jahr, glaube ich, nicht gehen. Aber was für die der Knackpunkt sein muss, ist natürlich, diese Performance auch aufs Rennen übertragen zu können. Und das liegt wahrscheinlich eher im Antriebs- als im aerodynamischen Bereich, ist zumindest die Mutmaßung. Und antriebsseitig kommt ja von Renault erst eine größere Geschichte zum Kanada Grand Prix, wo sich dann auch richtig auswirken wird, weil das ist eine richtige Motorenstrecke. Also ich wäre vorsichtig. Was natürlich Renault schon gelingen kann, ist, dass in diesem extrem eng umkämpften Mittelfeld, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, nochmal der nächste kleine Schritt nach vorn gelingt, der vielleicht dabei hilft, die Position annähernd hinter oder vielleicht sogar auf Williams-Niveau so ein bisschen zu manifestieren. Und ähnlich wie bei Williams sprechen wir auch bei Renault im Grunde genommen, so leid es mir tut für Julian Palmer von einem Mann-Team momentan. Da ist ganz einfach Nico Hülkenberg herausragend im Vergleich zu Julian Palmer. Das Gefälle ist vielleicht nicht ganz so groß wie bei Williams zwischen Felipe Massa und Lance Stroll, aber es ist schon stärker vorhanden als bei anderen Mittelfeldteams, wo wir Force India haben mit Ocon und Perez, die beide auf einem ähnlichen Niveau fahren, oder auch Toro Rosso mit Kvyat und Sainz, die auch auf einem ähnlichen Niveau fahren. Da ist Renault momentan ein Team, das nur einen wirklich starken Fahrer aufbieten kann.
Ja, und dann haben wir noch die anderen Teams, Ole. Kleinere Updates wird es sicherlich bei Mercedes, bei Ferrari auch geben. Aber ich glaube, gerade bei Ferrari ist es ja so, da wird man so versuchen, Timing-Sachen noch ein bisschen zu verbessern. Ne? Man hat jetzt gehört, die haben in dieser Woche Boxenstops getestet, die haben Starts getestet. Ne? Da, wo sie halt so ein bisschen was verloren haben an Mercedes, wahrscheinlich auch so ein bisschen so, ja, versucht, menschlichere Updates zu fahren. Kann das so der Weg sein für Ferrari, weil man ja eigentlich schon auf einem guten Level ist?
Ja, genau. Also ich denke, bei Mercedes und Ferrari wird man natürlich Updates bringen, aber die Autos funktionieren ja. Also deswegen werden die wahrscheinlich nicht so groß ausfallen, sondern nur minimale Verbesserungen werden, die es bei jedem Rennen gibt. Weil auf der Motorenseite können sie, glaube ich, beide nicht so viel mehr machen im Moment, und am Auto selbst glaube ich auch nicht. Das ist ja eine runde Sache an sich. Und ja, man hat in Mugello einen Filmtag gehabt und bei der Gelegenheit auch gleich mal Starts und auch Boxenstopps geübt. Das ist natürlich eine schlaue Sache, und das ist natürlich immer eine Sache, die man verbessern kann. Also vor allem die Starts sind extrem wichtig, das hat man ja auch in Russland gesehen, und das ist in Spanien nicht unbedingt viel anders, und deswegen ist das, glaube ich, eine sehr schlaue Sache, aber ich glaube, vorne wird sich nicht viel ändern in Spanien, kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, dann, Christian, wollen wir mal so langsam zu den Tipps kommen, aber generell erstmal dein persönliches Gefühl, was glaubst du, wird das für ein Rennwochenende?
Haha, du stellst Fragen, mein Lieber.
Na klar. Sie haben Fragen hier bei Starting Grid. Das kennst du doch.
Ich glaube, dass es ein sehr, sehr spannender Freitag wird schon, weil wir, denke ich, bereits am Freitag so ein bisschen absehen können, wie gut der neue Red Bull ist oder ob das funktioniert oder nicht. Und wenn wir es vielleicht auch nicht an den Zeiten ablesen können, dann zumindest an den Reaktionen der Fahrer hinten dran. Ansonsten glaube ich tatsächlich auch wieder Ole an die ganz großen Verschiebungen nicht. Ich bin sehr gespannt, ob Mercedes, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass bei Mercedes der vielleicht nicht der Panikmodus ausgebrochen ist, aber zumindest, dass denen bewusst wird, wir müssen was tun, um in dieser Weltmeisterschaft nicht gegenüber Ferrari abzudriften. Und ich glaube, Mercedes geht vielleicht nach außen nicht so offensiv vor in der Kommunikation, was die Updates betrifft. Aber ich bin mir schon ziemlich sicher, dass da auch eine Maschinerie angelaufen ist und dass man alles tun wird, um wieder vor Ferrari zu kommen. Insofern bin ich sehr gespannt. Ich erwarte letztendlich auch, wenn wir schon gesagt haben, dass auch eine Strecke, die dem Kimi Räikkönen liegen würde, glaube ich schon, dass es wieder auf ein Duell zwischen Lewis Hamilton und Sebastian Vettel rauslaufen wird. Und das sind die zwei Topstars der Szene momentan. Also mich würde es auch freuen, wenn es zwischen den beiden bleiben würde, weil das wäre so die Saison der beiden Giganten in zwei verschiedenen Teams, die nun auch Mercedes und Ferrari sehr, sehr klingende Namen sind. Ich kann mir vorstellen, dass es in dieser Tonart weitergehen wird und dass Valtteri Bottas, das haben wir auch schon mal angesprochen, glaube ich nicht, dass das Sotli wiederholen kann.
Ohne, manche würden sich wahrscheinlich freuen, wenn man so ein bisschen das aus dem vergangenen Jahr wiederholt, und zwar, dass sich Hamilton und Vettel rausschießen und wir dann einen anderen Sieger sehen, weil das ja nochmal so ein bisschen vielleicht den kleinen Spannungseffekt hat, und vielleicht wäre das, wie in der vergangenen Saison, wieder eine Chance für Red Bull mal ranzurücken. Max Verstappen ist ja letzte Saison richtig gut gemacht und auch gegen Kimi Räikkönen den ordentlich vorgeführt, muss man fast sagen. Gerade immer so, wenn man so an diesen dritten Sektor denkt, wo er dann hin zur Zielgeraden ihn immer auf Distanz gehalten hat. Du hattest mit deiner Russland-Prognose recht, dass es ein ziemlich träges Rennen wird. Wie ist dein Gefühl vor Spanien?
Es ist gemischt. Also Spanien ist eigentlich, wenn man ehrlich ist, meistens ziemlich langweilig. Und zwar genau aus dem Grund, weil die Teams da vorher testen und weil jeder die Strecke in- und auswendig kennt. Da gibt es natürlich ein paar Ausnahmen letztes Jahr durch den Crash. Sonst wäre das wahrscheinlich auch stinkend langweilig geworden. Oder 2012, als der legendäre Pastor Maldonado das Rennen gewann.
Oder kommen wir nachher noch zu.
Aber ja, ich denke, es könnte ein ganz spannendes Duell tatsächlich werden zwischen Mercedes und Ferrari, zwischen Hamilton und Vettel. Wäre natürlich super, wenn sie sich rauskicheln und dann die beiden Finn gegeneinander fahren würden und Red Bull. Das wäre natürlich ganz spannend. Ich bin so ein bisschen auf Felipe Massa gespannt. Könnte mir auch vorstellen, dass er vielleicht nicht unbedingt in Richtung Podium was machen kann, aber doch vielleicht nach vorne. Aber ich glaube, Es wird ein bisschen besser als Russland, aber es wird jetzt auch kein großer Klassiker werden. Kann ich mir nicht vorstellen, weil das ist eigentlich in Spanien wirklich, wirklich selten, sondern es wird ein ganz guter Kampf werden und es wird vielleicht dann durch die Strategie entschieden werden und vielleicht gibt es einen ähnlichen Fight wie letztes Jahr mit Räikkönen und Verstappen. Ich glaube aber, es wird dann doch relativ ereignislos werden, doch, glaube ich schon.
Da kannst du mal tippen, Christian. Wer holt die Pole und wer sind die ersten drei am Ende?
Ich tippe mal bei der Pole auf Lewis Hamilton, ganz einfach, weil das seine Spezialdisziplin ist. Die ersten drei im Rennen zu tippen, fällt mir schwer. Eigentlich würde ich sagen, Sebastian Vettel gewinnt das Ding vor Hamilton und Kimi. Aber ich tippe jetzt mal anders. Ich tippe mal, dass Lewis Hamilton das vor den beiden Ferraris gewinnt. Ich glaube zwar nicht wirklich dran, aber für die WM wäre es eigentlich eine gute Sache.
Okay, habe ich notiert. Hamilton vor Vettel, Räikkönen, Hamilton auf der Pole. Ole, wie sehen deine Tipps aus?
Also ich sag auch, dass Lewis Hamilton auf die Pole fährt. Ich tippe als Sieger des Rennens einfach mal Kimi Räikkönen, weil das einfach schon perfekt ist. Ich tippe ihn so lange, bis er
gewinnt.
Spätestens in Spa geht dir das auf.
Ja. Richtig. Ja. Nee, weil es einfach ins Bild passen würde, wenn jetzt auch noch Kimi Räikkönen Rennen gewinnt, dann haben alle vier Piloten bei Mercedes und Ferrari ein Rennen gewonnen und dann hat man vielleicht so einen halben, gefühlten Vierkampf um die WM, das wäre eine ganz gute Sache. Deswegen glaube ich, Kimi Räikkönen gewinnt vor Sebastian Vettel und Lewis Hamilton.
Okay, jetzt mache ich mal den außergewöhnlichen Tipp, glaube ich. Ich sage, also außergewöhnlich nicht bei der Pole, Hamilton auf der Pole, das ist für mich relativ safe. Valtteri Bottas gewinnt das Rennen vor Lewis Hamilton und Sebastian Vettel. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass Valtteri Bottas besser startet als Lewis Hamilton. Und das für ihn ein Vorteil sein kann, weil Bottas auf zwei starten wird und dann an ihm vorbeifahren wird und dann ein relativ gutes Rennen erwischt. Würde mich freuen für ihn, also wenn er seinen Erfolg aus Sochi so ein bisschen bestätigen kann. Ich glaube, das würde ihm auch ganz gut tun. Und dass Lewis Hamilton tatsächlich sogar ein bisschen Valtteri Bottas den Rücken frei halten muss. Weil ich bin immer noch nicht überzeugt davon, dass die Probleme, die Hamilton in Sochi hatte, ihn nicht in Spanien auch wieder ereilen könnten. Deswegen mein Tipp, Bottas vor Hamilton und Vettel. Was sind eure Tipps? Ja, wir wollen sie erfahren. Schreibt sie am besten unter die Kommentare auf unserem Podcast meinsportradio.de. Dort könnt ihr sie reinschreiben. Gerne auch über Twitter, Hashtag StartingGridMSR. Und wenn ihr uns allen persönlich schreiben wollt, @MikeWeiss, M-I-K-E-V-I-C-E ist die Adresse von Ole, @MST_ChristianN, die von Christian Nimmervoll, und @KS_0811, die von mir. Und natürlich könnt ihr uns auch bei Facebook schreiben, sucht da einfach mal nach Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de, und dann liked uns und schreibt uns eure Tipps in die Kommentare. Wer glaubt, ihr gewinnt den großen Preis von Spanien? Und wir machen nach einer kurzen Pause noch einmal weiter und dann sprechen wir über Fernando Alonsos ersten Test im Indycar-Auto und das Interview danach, was ich sehr interessant fand, und natürlich über Pastor Maldonado. Dass man hier nochmal über Pastor Maldonado spricht. Ich glaube, das hättet ihr auch nicht gedacht. Ich auch nicht. Deswegen nach einer kurzen Pause geht's weiter bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Ein letztes Mal melden wir uns hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin, auf meinsportradio.de vor dem großen Preis von Spanien in der Formel 1. Und natürlich haben wir Kevin Scheuren, Ole Waschkau und Christian Nimmervoll von unserem Partner motorsporttotal.com, Formel1.de, auch so ein bisschen ein Auge auf die Indy 500. Denn es ist natürlich für uns Formel 1 Fans in diesem Jahr nochmal interessanter geworden, dadurch, dass Fernando Alonso dort teilnehmen wird. Und Ole, er hat seinen ersten Test absolviert und man muss einfach sagen, er hat das gut gemacht.
Ja, ich war ziemlich beeindruckt. Ich habe mir den ganzen Test im Livestream angeguckt. Also 6 Stunden habe ich einem Mann in einem orangenen Auto zugeguckt, wie er im Kreis fährt. Das haben mit mir noch 2 Millionen andere gemacht. Nämlich so viel Zuschauer waren es insgesamt. Also es ist total irre. Und es wurden ja jetzt auch schon mehr Karten verkauft beim Indy 500 als in den letzten 9 von 10 Rennen. Also das ist schon bemerkenswert und es zeigt wirklich diesen Bass, der da kreiert wird. Und Fernando Alonso hat das wirklich gut gemacht, hat hier wirklich gute Zeiten bzw. Durchschnittsgeschwindigkeiten hingelegt bei dem Rookie-Test, bei dem natürlich noch nicht alles ausgepackt wird und die Strecke natürlich komplett grün ist. Und da war ich doch schon begeistert. Auch absolut kein Fehler gemacht, kein nicht unruhig gewesen oder sondern er hat sich da wirklich voll reingesteigert und reingehangen und möchte seine Sache wirklich gut machen. Und ich bin tatsächlich schon jetzt auf den 15. Mai gespannt, dann gehen nämlich die Testfahrten weiter. Ich glaube, die gibt's auch im Livestream, bin ich mir nicht ganz sicher. Da ist die IndyCar ja ein bisschen fortschrittlicher als die Formel 1, was sowas angeht. Ja. Und bin ich wirklich gespannt, wie er sich dann im Feld schlägt, weil unbedingt schneller wird man da auch nicht fahren, als jetzt Fernando Alonso das beim Rookie-Test getan hat. Und da bin ich dann gespannt, wo er liegt und was er da noch zeigen kann. Ich bin auf den 28. Mai gespannt, so wie viele andere auch. Und ich glaube, wenn er jetzt nicht komplett versagt oder so, werden wir Fernando Alonso am 28. Mai nicht das letzte Mal im Indycar sehen. Definitiv nicht.
Das glaube ich auch nicht, denn das entnehme ich auch dem Interview, was er danach gegeben hat. Diverse Interviews natürlich, aber er hat direkt nach dem Test ein Interview gegeben. Ich weiß nicht genau, mit wem es war, bestimmt Fox Sports oder sowas. Der
BBC, glaubst du? Also, ich weiß es nicht.
Das war auf jeden Fall was Amerikanisches, denn er wurde mit Brother angesprochen. Fernando Alonso war ja wie ein kleines Kind, was gerade zum ersten Mal in einem Auto gesessen hat und ja wirklich schnell fahren durfte, Christian. Er ist so befreit, so beflügelt dadurch, fast schon lebendig, wenn man ihn da mit der Formel 1 vergleicht. Und da merkt man erstmal, was möglich wäre mit Fernando Alonso, der, finde ich, so mit sich im Reinen ist, mit sich und seiner Leistung. Wenn der mal ein vernünftiges Auto in der Formel 1 hätte, das wäre Weltmeistermaterial.
Ja, absolut. Und ich glaube, wir haben es gerade schon im Off ein bisschen besprochen. Fernando Alonso hat jetzt einfach richtig Bock, mal aus dieser Eintönigkeit des Hinterherfahrens auszubrechen. Ganz realistisch betrachtet müssen wir ja sagen, gehört er natürlich nicht zum absoluten Favoritenkreis beim Indy 500. Also alles andere wäre eine Riesensensation, wenn der hinkommt. Und Leute, die das schon jahrelang machen, plötzlich zu Nasenbohrern degradiert. Was aber, glaube ich, rausgekommen ist aus den Kommentaren von Michael Andretti zum Beispiel, der ihn ja betreuen wird an dem Wochenende auch, ist, dass da jemand da ist, der nicht nur für einen riesen Hype sorgt, weil jetzt auch die ganzen Formel-1-Fans sich plötzlich für Indianapolis interessieren, sondern weil da auch jemand ist, der einfach sein Handwerk versteht. Also der professionell an diese Nummer rangeht, der alles richtig macht, der sich keine großen Schnitzer erlaubt, der natürlich, und ich glaube, das steht außer Frage, sehr schnell Auto fahren kann. Also soweit alles richtig macht und dazu kommt, der hat einfach richtig Bock. Auch sich auf dieses Feeling Indy 500, glaube ich, einzulassen. Ich glaube, auch das ist für den wichtig, weil Zac Brown hat ihm ja ein Apartment angeboten für die Zeit, wo er in Amerika ist. Das hat er dankend abgelehnt und hat gesagt, er geht lieber ins Motorhome und grillt mit seinen Jungs. Also ich glaube, das zeigt irgendwie so ein bisschen die Einstellung, die Fernando Alonso dazu hat. Der kommt einfach aus dieser Tristesse raus und darf jetzt wie ein kleines Kind mal was Neues ausprobieren. Und da hat er richtig Lust drauf. Das spürt man, auch wenn man ihm zuhört und wenn man seine Kommentare so liest. Bin ich sehr gespannt, weil ich glaube auch, dass ein Fernando Alonso jemand ist, der, wenn der richtig motiviert ist, nochmal über sich hinauswachsen kann. Und gerade Indianapolis ist ja so eine Geschichte, wo nicht immer der allerbeste Fahrer dieser 2-3 Wochen oder die es halt sind, gewinnt, sondern wo es letztendlich auch ein bisschen auf Rennglück drauf ankommt, darauf die Strategie richtig zu legen, die Safety-Car-Phasen richtig zu erahnen. Also es spielt auch ein bisschen Glück letztendlich mit. Und insofern, ich glaube auch, dass der das Ding gewinnen kann. Also ich halte es nicht für völlig unrealistisch, aber ich glaube, fürs Gewinnen braucht er halt auch ein bisschen Glück von oben kommen sozusagen.
Ja, wir werden das natürlich auch beobachten, denn nächste Woche, beziehungsweise in 2 Wochen ist es ja soweit mit Indy 500 und das kollidiert ja mit der Formel 1 in Monaco, das heißt, wir werden in der Woche dann über den großen Preis von Monaco sprechen, aber Ole und ich, wir werden uns einen US-Motorsport-Experten von motorsporttotal.com krallen und mit ihm natürlich auch kurz auf dieses Indy 500 blicken. Ja, es wird eine kleine Indy 500 Vorschau geben hier auf meinsportradio.de, nicht im Rahmen von Starting Grid, aber in einem kleinen eigenen Podcast. Da könnt ihr euch drauf freuen, da werden wir natürlich dann ausführlicher darüber sprechen. Ein Thema wollte ich noch besprechen in dieser Ausgabe. Christian, 2012 gewann ein gewisser Pastor Maldonado den großen Preis von Spanien. Ja, süffisant lächelten wir alle so ein bisschen darüber, dass Pastor Maldonado ein Rennen in der Formel 1 gewinnt, der ja sonst eher als Crash Kid bekannt war und als eher wilder Fahrer. Manche würden sagen als talentloser Fahrer. Das muss aber jeder für sich selbst entscheiden. Nichtsdestotrotz sagt er danach ja dann auch, er möchte gerne Formel 1 Weltmeister irgendwann werden. Das ist nie in Erfüllung gegangen für ihn. Trotzdem gewann er ein Formel 1 Rennen 2012. Eigentlich sensationell, wenn da nicht gewisse Verschwörungstheorien wären, ne?
Ja, genau. Also ich glaube, es ist jetzt ungefähr 2 Jahre her, dass ich mit dem ehemaligen Teamchef über dieses Rennen gesprochen habe beim Abendessen, also beim Smalltalken eher und nicht bei einem Interview. Und mir wurde da gesagt, diese Maldonado-Nummer, das war doch getürkt. Das hat man doch dem Frank Williams zum 70. Geburtstag geschenkt, wo Frank Williams mit seinem Gesundheitszustand leider auch nicht mehr ganz auf der Höhe ist. Und das war sozusagen von Bernie gesteuert, ein Abschiedsgeschenk. Zum 70. Geburtstag ein Geschenk. Die Theorie besagt, dass man mit den Reifen irgendwas gedreht hat. Ich habe das damals im ersten Impuls für totalen Nonsens gehalten, weil ich gerade bei Verschwörungstheorien immer sehr vorsichtig bin, auch aus gutem Grund, weil so eine Nummer durchzuziehen, das müssen ein paar Leute wissen. Und dass die dann alle dicht halten, ist für mich immer schwer vorstellbar. Ich habe dann aber natürlich auf Basis dieses Gesprächs immer mal wieder die Gelegenheit genutzt und Leute darauf angesprochen, die es eigentlich auch wissen müssten oder die zumindest irgendwas mitbekommen haben müssten. Und was mich dann überrascht hat, war die Selbstverständlichkeit, mit der gesagt wurde, ja, das stimmt. Da hat man für den Frank irgendwas gedreht mit den Reifen und der Maldonado hat nicht zuletzt deswegen das Rennen gewonnen. Ob das jetzt wahr ist oder nicht, ich habe keine Ahnung. Ich wage es nicht zu bewerten und ich bin, wie gesagt, bei sowas immer sehr skeptisch. Aber es gibt Leute, die glauben dran, dass das so gedreht wurde und nicht Leute, die in irgendwelchen Foren sich rumtummeln, ganz weit weg von der Sache, sondern welche, die wirklich nah dran sind. Sehr spannende Geschichte. Wenn man Bernie Ecclestone kennt, ist, glaube ich, nichts zu verrückt, als dass es wahr sein könnte.
Also ich als Fan, Ole, würde auch sagen, so unrealistisch hört sich das gar nicht an, denn wie sonst soll Pastor Maldonado ein Rennen gewinnen?
Ja, eben. Er war natürlich in der GP2 relativ erfolgreich. Allerdings Williams war ja, das war zwar eine gute Saison 2012 insgesamt, aber das war ja, die waren ja ganz weit weg von da vorne in der Zeit. Und deswegen, das ist natürlich, also die größte Eintagsfliege aller Zeiten wahrscheinlich gewesen. Und da vermutet man sowas natürlich vielleicht. Und unrealistisch ist es nicht, gerade und natürlich im Hinblick darauf, auf den 70. Geburtstag von Frank Williams, ne? Wenn es jetzt einfach nur so wäre, okay, aber das ist natürlich, und Frank Williams ist natürlich sehr verdient in der Formel 1 lange dabei. Und deswegen ist das nicht unrealistisch, gerade wenn da vielleicht Bernie Ecclestone dahinter steckt. Und das wird wahrscheinlich, wenn das stimmt, aber wahrscheinlich in ganz kleinem Rahmen, also ganz wenige Personen wussten wahrscheinlich davon, dann irgendwie so gedreht worden sein. Und weder Pastor Maldonado noch Frank Williams noch irgendwelche anderen Leute haben da wahrscheinlich Wind mit von bekommen. Also ausschließen würde ich das definitiv nicht, weil das war schon wirklich bemerkenswert, was die da gemacht haben an dem Wochenende.
Absolut.
Vielleicht, Kevin, da darf ich noch einen Satz dazu sagen, so ein bisschen zur Ehrenrettung von Pastor Maldonado. Der Ole hat ja gerade schon gesagt, der hat sich in der GP2 gar nicht so blöd angestellt und auffällig war auch in der GP2 immer, dass er gerade auf der Fahrerstrecke Monte Carlo eigentlich immer seinen besten Rennen gemacht hat. Ich glaube, dass Pastor Maldonado ein richtig schneller Rennfahrer war, was das reine Talent des schnellen Autofahrens angeht. Ich glaube nur, dass manchmal halt irgendwie, die Engländer haben so ein schönes Wort dafür, Brain Fade, nennen die das. Das ist ihm halt einfach ein bisschen zu oft passiert. Aber wenn man sich anschaut, wie der einen Bruno Senna eigentlich immer dominiert hat zum Beispiel, immer ganz gut ausgesehen hat gegen seine Teamkollegen, glaube ich, dass der vom Talent her durchaus in die Formel 1 gehört hat und durchaus vielleicht ein Fahrer war, dem mal ein Grand Prix-Sieg zusteht. Aber dieses rundum professionell sein, wie es zum Beispiel jetzt in Fernando Alonso ist, auch mit dem Umgang mit dem Team, mit keine Fehler zu machen, immer das höchste Konzentrationslevel halten zu können, das ganz große Package hatte wahrscheinlich letztlich nicht gehabt. Aber ich glaube tatsächlich ein sehr, 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 sehr schneller Rennfahrer gewesen. Und ich erinnere mich auch noch an diesen Barcelona 2012 Sonntag. Ich habe am Abend noch SMS gewechselt mit Toto Wolff, dem ich dann geschrieben habe, alles richtig gemacht, guter Fahrer, und der hat gesagt, ja, Pastor, hätte keiner gedacht, oder? Also die haben sich da auch so ein bisschen bestätigt gefühlt in der Wahl von Pastor Maldonado, weil die in ihm gesehen haben, genau das, was ich jetzt angesprochen habe, dass das ein richtig schneller Autofahrer ist. Er hat es nur nicht auf die Reihe bekommen und wir werden ihn wahrscheinlich auch in der Formel 1 nie wiedersehen. Das wäre doch dann eine relativ große Überraschung.
Warten wir das mal ab. Sagt niemals nie in der Formel 1. Das ist doch auch so ein Sprichwort.
Man soll nie sagen.
Für euch doch mal der Hinweis, ihr könnt natürlich das Formel 1 Wochenende in Spanien im Fernsehen verfolgen. RTL, Sky, ORF, SRF, keine Ahnung, wo es auch immer läuft. Freitag von 10 bis 11.30 Uhr das erste Freitraining, von 14 bis 15.30 Uhr das zweite. Das dritte Freitraining dann am Samstag von 11 bis 12. Das Qualifying von 14 bis 15 und das Rennen dann Sonntag ab 14 Uhr. Und nächste Woche besprechen wir in Starting Grid alles Wichtige zum großen Preis von Spanien in der Nachbetrachtung. Und ja, ich würde einfach mal sagen, dass es das für heute war. Mein Name ist Kevin Scheuren. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Christian Nimmervoll von unserem Partner motorsporttotal.com Formel1.de.
Bitte gern, hat wie immer Spaß gemacht.
Und das letzte Wort gebührt, ja, wie immer, ne? Traditionen müssen bewahrt werden, Ole Waschkau.
Ja, es hat mir auch natürlich wieder sehr viel Spaß gemacht. Das war eine sehr interessante Ausgabe, finde ich, mit sehr interessanten Einblicken und Meinungen zu grundverschiedenen Themen, das fand ich sehr gut und ich hoffe, es hat natürlich euch Spaß gemacht, weil das ist das Wichtigste. Wenn es euch Spaß macht, dann fühlen wir uns bestätigt in unserer Arbeit und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Rennen und hoffe, dass Pastor Maldonado ins Auto klettert und gewinnt. nee, ich hoffe tatsächlich auf ein interessantes Rennen am Sonntag und bin da bester Dinge. Und wir hören uns dann natürlich nächste Woche hier wieder. Und bis dahin gilt natürlich wie immer nur eins, keep racing.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.